Ja, von meiner Seite einen guten Morgen und ein herzliches Willkommen. Ich bin sehr berührt, wenn ich dieses, ja, fast wie ein Urlaubslied, ein Reiselied, ein Sommerlied höre. Es bringt mich zum Träumen. Und als ich morgen hierher kam und da lief so eine kleine Maus hier über die Platten und der Wind säuselte und die Wespen flogen, habe ich gemerkt, was ist das für ein schöner Ort. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht hier ein Stück heute Morgen ankommen können. Es ist ja schon verraten worden, der Titel unserer Predigtreihe, die heute startet, heißt Israels lange Reise. Das ist sozusagen ein Ferienurlaubsthema, haben wir extra gewählt. Wie kann man die Sommerzeit wieder schön überbrücken? Und das ist eben in diesem Jahr, in dem wir auf Israels Reise schauen. Ja, wer will das nicht? Reisen. Wer von euch kann sagen, ich habe schon genug gesehen? Ich habe nie Sehnsucht, ich will immer da bleiben, wo ich bin. Ich habe tatsächlich in meiner Vergangenheit ältere Leute getroffen, die sind nie aus ihrem Viertel rausgekommen. Die sind nie weggefahren, die kannten nicht mal einen anderen Stadtteil. Die waren nur Arbeit, Wohnung und das war's. Und waren 80 Jahre alt. Das konnte ich nie fassen. Denn mein Herz ist schon ganz oft voll von Sehnsucht. Und ich freue mich, wenn ich rauskomme und andere Dinge sehe. Und doch weiß ich auch, gibt es so ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Der eine will mal zum Meer, der will die Weite erleben, der will den Sonnenuntergang oder Aufgang erleben und der andere braucht die Berge. Der eine braucht die Stille und der andere die Action. Der eine braucht die Metropole und viele Museen und ich finde mich manchmal in dem einen und in dem anderen wieder. Allerdings weiß ich auch, dass Urlaubszeiten vorbeigehen. Bestimmt kennt ihr das auch. Manchmal mit einem weinenden Auge und manchmal auch nicht konfliktfrei. Das werden mir vielleicht auch die Familien bestätigen, wenn dann plötzlich im Urlaub so einiges nicht rund läuft, wie man sich das so vorher ausgemalt hat. Kostet schließlich einen Haufen Geld und dann hast du da meckernde Kinder dabei zum Beispiel. Oder einen schlimmen Partner. Oder vielleicht bist du es selber. Und dann merke ich, was nützt das mir, wenn der Urlaub oder das Reisen nur dazu da ist, um dem Alltag zu entfliehen und eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun hat und ich so ein polarisierendes Leben aufbaue. Stress, 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 arbeiten und dann Urlaub fahren, an nichts mehr denken. Und ich habe so für mich entschieden, ich möchte das nicht, sondern ich möchte, egal wo ich bin, in die Nähe oder in die Ferne, ich möchte das in mein Leben reinlassen. Ich möchte es in meinen Alltag integrieren. Der Urlaub gehört auch dazu. Das Reisen gehört genauso zu meinem Leben wie das Hiersein und Arbeiten. Das ist mir persönlich wichtig. Und ich merke vor allem, dass das was damit zu tun hat mit meiner eigenen Lebensreise. Es geht doch um mich. Ich bin unterwegs. Der eine 10, 20, der andere schon 50 Jahre, bei mir sind es 48. Meine Lebensreise begann bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in der wunderschönen Stadt München. Bei anderen sind es 80 Jahre. Aber letztlich ist es deine, ist es meine Lebensreise und ich glaube, es ist eine Chance in dieser Predigtreihe, wo wir über Israel hören, über unsere Lebensreise ein Stück nachzudenken. Da gibt es Fragen nach Sinn und Ziel im Leben. Und ich merke, das Leben zu leben ist manchmal echt eine Kunst, ein Spagat. Was ist Sinn und Ziel meines Lebens? Ich war als junger Kerl mit meinem besten Freund unterwegs. 3 Monate wollten wir Fahrrad fahren. Und es war alles super. Wir hatten die Route geplant, die Karten dabei, 40 Kilo Gepäck auf dem Fahrrad. Es war alles toll. Aber unterwegs haben wir gemerkt, ja, das Ziel stand fest und der Sinn der Reise irgendwie war auch definiert, viel Fahrrad fahren. Aber unterwegs hatten wir auf einmal ganz verschiedene Auffassungen. Ihm ging es immer darum, dass der Kilometerstand eingehalten wird. Mir war das irgendwann so wurscht. Ich wollte irgendwann über Literatur und Filme reden. Und ihm ging es darum, dass die Route eingehalten wird. Und das war mir auch wurscht, weil wir hatten unterwegs Leute getroffen, die haben gesagt, wenn ihr nicht durch Finnland zentral runterfahrt, sondern an der russischen Grenze ist viel schöner. Darüber haben wir uns total zerstritten. Ich wollte umplanen, er konnte nicht umplanen. Und heute treffen wir uns 30 Jahre später und lachen. Wir sind die gleichen geblieben. Ich ein bisschen chaotisch, er total gesettelt. Aber jeder ist mit seiner Lebensreise irgendwo unterwegs und ich glaube auch angekommen. Was gehört noch zum Leben dazu? Zu deiner Lebensreise? Das sind die Sehnsüchte. Vielleicht auch ungestillte Sehnsüchte. Da ist Genuss, das Genießen dessen, was Gott geschaffen hat und was ich auch brauchen und anwenden und mitnehmen darf. Aber da sind auch Schmerzen. Da sind Abschiede. Da ist auch Krankheit und Sterben und Tod. Aber da ist auch Wiedersehen. Ich höre von einem jungen Mann, der nach 25 Jahren jemand wieder trifft, den er praktisch für tot geglaubt hält. Und auf einmal merkst du, wie diese Lebensreise von 0 auf 100 plötzlich ganz spannend werden kann. Das Leben durcheinander gewirbelt wird. Und vieles, vieles mehr. Vielleicht hat es bei dir auch gerade einige Dinge angetriggert, wo du gerade unterwegs bist oder deine persönlichen, ich will das nicht immer Baustellen nennen, sondern deine persönlichen Lebensstationen hast. Tja, wenn ich diese neue Reihe Israels lange Reise anschaue, das ist ja offensichtlich ein Thema aus dem Alten Testament, dann stelle ich fest, dass die Bibel sich ganz, ganz viel mit Reisen beschäftigt. Vom Neuen Testament, also praktisch von hinten her gedacht, ist es so, dass ich den Apostel Paulus sehe mit seinen Missionsreisen. Der war immer unterwegs. Der war immer dabei, neue Leute kennenzulernen. Und dann gehe ich noch ein Stück zurück, bin ich bei Jesus, der Wanderprediger, der einfach immer unterwegs war, der sogar gesagt hat, die Füchse haben Höhlen und die Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Jesus war unterwegs. Sein Leben war eine Reise. Eine Reise bis nach Golgatha. Und wenn ich ins Alte Testament blättere, da habe ich die Erzväter, die, bei denen Heilsgeschichte angefangen hat, ein Abraham, ein Isaak, ein Jakob, das waren Wanderer, Nomaden, die mit Tieren, mit Herden unterwegs waren. Ihr Leben war eine Reise. Das können wir uns als Mitteleuropäer heute schwer vorstellen. Der Amerikaner ein bisschen eher, der bricht sein Haus, seine Zelte schneller ab. Aber kannst du dir vorstellen, keinen festen Ort zu haben, sondern nur mit deinen Schafen oder Kamelen zu ziehen? Das waren die Erzväter im alten Israel. Und dann natürlich die lange Reise des Volkes Israel. Und da kommen wir jetzt an. Und mir ist das nochmal gestern bewusst geworden, von 5 Büchern Mose sprechen das Buch 2 bis 5 von dieser Reise. Und das setzt sich noch fort im Buch Josua, bis dann Israel endlich ins gelobte Land in Kanaan einziehen kann. Und dann dauert es noch eigentlich auch eine ganze Weile bis in das Richterbuch hinein, bis sie wirklich sesshaft werden. Aber stellt euch vor, 4 von 5 Büchern Mose beschreiben nichts anderes als diese lange Lebensreise Israels. Was wir gemacht haben, Micha und ich, wir haben exemplarisch einige Stationen ausgesucht aus dieser langen Reise. Wir können jetzt nicht 4 Bücher Mose hier durchnehmen und haben so Themen rausgenommen. Heute ist es eher der Aufbruch, ein andermal ist es die Versorgung des Volkes, dann ist es Gottes Begleitung und schließlich, das sollte so eine Predigtreihe auch abrunden, das Ziel der Reise. Also es geht jetzt bis zum Herbstfest, insofern gar nicht so lange, wirklich nur ein paar Hauptstationen. Und wenn ich mir dieses Volk, was da unterwegs war, anschaue, dann muss ich leider auch feststellen, dass die meisten, die da unterwegs waren, gar nicht angekommen sind am Zielort. Das ist übrigens was, was mich heute Morgen eher verstört, gar nicht so harmonisch klingt. Die sind da alle aufgebrochen und kaum jemand von denen ist 40 Jahre später noch ins Land Kanaan eingezogen. Die Reise hatte auch viele Wirrungen. Und erst der nächsten Generation ist es eigentlich dann zugestanden gewesen, wirklich in dieses Land zu kommen. Und was mich bei dem Punkt bewegt, ist vor allem ein Gedanke, nämlich diese Reise, die du machst, mach die bitte nicht auf ein fernes Ziel. Mach die nicht mit dem Gedanken, das geht mal irgendwann irgendwo hin, sondern mach die heute. Da, wo du heute bist, lebe diese Lebensreise. Die Reise Israels ist auch ein Bild für eine Reise im Hier und im Jetzt. Ja, was ist der Ausgangspunkt dieser Reise Israels? Ein Volk, das Gott so geliebt hat und sich so in sie investiert hat, das ist Israel. Wenn ich an Israel denke, dann ist es dieses Bild. Gott liebt sein Volk, der treue Gott. Und Israel ist sozusagen der Ausgangspunkt für den Heilsplan für die ganze Welt. Und wenn ich heute als Christ hier stehe, dann weiß ich, ich bin ja kein Jude, ich komme ja nicht aus Israel, aber ich bin auch eingepfropft in dieses Volk durch Jesus. Das heißt, Israel ist der Ausgangspunkt für das, was wir heute sind. Gottes Heilsplan, Gottes Rettungsplan galt der ganzen Welt, schon damals, schon von jeher vor Grundlegung der Welt. Aber mit Israel legt er einen ganz besonderen Stein dazu. Und so kam es, dass der Erzvater Jakob mit seiner Sippe, das waren damals nur 70 Leute erst, nach Ägypten kam. Das war auch eine Irrung durch Hungersnot. Sind die in Ägypten gelandet, die Josefsgeschichte kennt ihr, und machen sich nun sesshaft. Und irgendwann stirbt der König Ägyptens, der Pharao, der die Macht hat, und kommt ein Neuer und der weiß nichts mehr, der vergisst. Und dieses Volk ist inzwischen groß geworden, ist ein Volk im eigenen Landesteil von Ägypten, von diesem Großreich. Und irgendwann kommt der Pharao drauf, die werden ihm zu mächtig und er fängt an, sie zu unterdrücken und macht sie zu Sklaven. Der Anfang der Reise Israels ist eigentlich, oder die Vorgeschichte, die Sklaverei, die Unterdrückung. Und ich merke, dass menschlicher Hass ein Hauptsymptom der Krankheit in dieser Welt, die Gott Sünde ist, die Gott Sünde nennt, das Volk Israel in Gefangenschaft geführt hat. Und als solches muss es Gott erstmal befreien, bis es sich auf den Weg machen kann. Und Gott wird aktiv. Gott sagt zu Israel, wer dich antastet, der tastet mich an. Gott stellt sich zu seinem Volk. Gott stellt sich zu seinen Kindern. Gott sagt, ich bin da für dich, wenn du bedrängt wirst. Ich gebe dir Trost, wenn du Ermutigung brauchst. Da, wo Feinde sich gegen dich erheben, stehe ich als Gott dir zur Seite. Das finde ich einen wunderbaren Gedanken, der mich ja heute genauso trägt wie Israel damals. Und ein grundlegender Gedanke dafür, dass ich mich überhaupt auf meine Lebensreise begeben kann. Da ist Gott und in jeder Bedrängnis ist er da. Und wer dich antastet, tastet den lebendigen Gott an. Und dann ist der Augenblick gekommen, wo Gott das nicht mehr mit ansehen will, dieses Leid Israels in dieser Sklaverei in Ägypten. Und er bildet und rüstet einen Mann aus, der Mose heißt. Moses Namen ist Programm. Mose wurde als Kind aus dem Wasser gerettet, der Herausgerettete, der Herausgezogene. Und dieser Mose wird 40 Jahre in der Wüste ausgebildet, wird demütig gemacht, bis er ein zerbrochenes Herz hat und in der Lage ist, ein großes Volk in Verantwortung zu führen. Die Reise Israels hat was zu tun mit verantwortlicher Leiterschaft. Da stehen Männer und Frauen an der Spitze, die das Volk leiten, die es durch die Wüste führen werden. Und der Augenblick ist gekommen, heute in der Geschichte des Aufbruchs, die wir heute haben, wo Gott dem Moses sagt, und jetzt geh hin zum Pharao, geh hin zu dem König von Ägypten und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Let my people go. Du bist nicht der, der die Macht hat, sondern Gott hat die Macht. Und es entsteht ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Und mich bewegt das so, diese Geschichte von Mose, weil ich so drüber nachgedacht habe, Mose ist doch einer von vielen, vielen, die auch nach ihm gekommen sind, die aufgestanden sind gegen das Unrecht. Einer, der es gewagt hat, vor den König zu treten und zu sagen, gib mein Volk frei. Und nach ihm kamen viele, ob das ein Gandhi war, ein Martin Luther King, ein Wilberforce, Menschen, die aufgestanden sind gegen Sklaverei, gegen Gewalt, gegen Unrecht, gegen Unterdrückung, wie auch heute noch, dass es Leute gibt, die aufstehen gegen Menschenhandel, gegen moderne Sklaverei, gegen Unrecht an Frauen und Kindern, gegen Unrecht an ungeborenem Leben und so weiter. So einer war Mose, einer, der bereit war, hinzugehen und Verantwortung zu tragen. Und nun also, dass dieses Volk aufbrechen konnte, geht Mose zum Pharao und es entsteht ein Kräftemessen. Der Pharao sagt nein und Gott sagt ja. Und Gott muss den Pharao in die Knie zwingen und es kommt die berühmte Geschichte von den Plagen Ägyptens. Von der Finsternis, den Fröschen, den, was noch alles kommt an schrecklichen Plagen, die Ägypten heimsuchen. Und alles hilft nicht. Gott will, dass das Volk zieht, dass es aufbricht. Aber das Böse, die Finsternis, hält das Volk fest. Und der lebendige Gott greift zum drastischsten Mittel, das es je gegeben hat in der Geschichte der Menschheit. Und er sagt, es wird die Erstgeburt von Ägypten sterben. Vom Menschen, vom Hohen, vom Pharao, bis runter zum Niedrigsten, bis hin zu den Tieren. Und die Erstgeburt als das Bild der Existenz, der Familie, des Erbes. Noch vor gar nicht so langer Zeit war es auch in Deutschland selbstverständlich, dass der erstgeborene Sohn alles geerbt hat. In unserer Familie gibt es in unserer Großfamilie gibt es eine Familie, die haben 13 Kinder. Das ist eigentlich auch schon wieder eine Großfamilie. Und der Onkel hatte 12 Mädchen. Und der kommt nur aus dieser älteren Zeit, der hat sich gesehnt nach einem Sohn. Nummer 13 ist der Sohn, Peter. Und Peter ist heute nach Vaters Tod das Familienoberhaupt, obwohl seine Schwestern viel, viel älter sind als er. Aber in den Traditionen, in den Familientraditionen kennen wir das noch, der erste Sohn. Da ist auch viel Unrecht passiert, dass Teile unseres Volkes in andere Länder aufgebrochen sind, nach Russland, nach Kanada und sonst wohin, hat zum Teil damit zu tun, dass in Zeiten, wo es arm war, der älteste Sohn, der erste Sohn, den Hof geerbt hat und die Jüngeren hatten die Möglichkeit, entweder du dienst deinem Bruder, bist dein Leben sein Knecht, oder du brichst auf in ein Land, das dir versprochen wird, wo Gold im Fluss liegt und du musst es nur noch ausfischen. Und viele sind aufgebrochen. Mit Sehnsucht auf eine bessere Zukunft, auf ein besseres Leben. Also die Erstgeburt, das Erstgeborene ist von jeher in der Menschheitsgeschichte hat eine große, große Bedeutung. Und jetzt sagt Gott, der Todesengel soll durch Ägypten ziehen und alle Erstgeburt töten. Und Israel hat eine Chance, um dem zu entfliehen, indem es ein unschuldiges Lamm schlachtet und das Blut des Lammes an die Pfosten ihrer Haustüren streicht. Und der Todesengel wird vorüberziehen. Eine Geschichte, die uns heute entfremdet ist, aber ich möchte euch bitten, euch mal innerlich darauf einzulassen, denn in dieser Geschichte wird Gottes Liebe deutlich. Der Abfall von Gott bedeutet immer den Tod. Und das eine, was uns rettet, ist das Leben, ist das Blut und das unschuldige Lamm. Und das wird genau zum Beginn dieses Passafestes des Volkes Israel, dieses geschlachtete Lamm, was man in der Familie zusammen isst, wird genau zum Symbol des Lebens. Dieses Lamm musste sterben, dieses Opfertier, damit ihr leben könnt. Und das ist der Bogen. Als Christen brauchen wir nur zurückschauen. Das Volk Israel musste in eine weit, weit ferne Zukunft sehen. Die Propheten mussten das weissagen. Aber wir schauen zurück auf Jesus, der vor 2000 Jahren gekommen ist als genau dieses Lamm. Hat sich schlachten lassen am Kreuz von Golgatha. Hat die Schuld der Welt auf sich genommen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen eigenen, seinen eingeborenen Sohn nahm, gab. Und das Blut Jesu ist seit 2000 Jahren das, was uns Leben gibt. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist eigentlich das Passahlamm, das damals in Ägypten schon symbolisch vorgegeben war. Und alles andere, da sind noch so viele Details. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Ich habe gemerkt, hier draußen im Wind ist es ein bisschen ungemütlich, die Bibel zur Hand nehmen. Deswegen schreibe ich mir meine Notizen auf Zettel. Lest die Geschichte nach im 1. Mose 12 und folgende. Ich finde es übrigens, 2. Mose, entschuldigt. Ich finde es übrigens faszinierend, dass im 1. Mose 12, das kann man sich gut merken, die Abrahamsgeschichte beginnt, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Das kommt ein paar Kapitel weiter, aber im 1. Mose 12 beginnt die Abrahamsgeschichte und im 2. Mose 12 das Passafest beim Volk Israel in Ägypten. Sie sollten nicht viel mitnehmen auf die Reise, sie sollten mit Eile ausziehen, sie sollten nur bittere Kräuter essen und sie sollten nur ungesäuertes Brot backen, denn es war Aufbruchstimmung. Raus aus Ägypten, raus aus der Knechtschaft. Ein Bild, dass es nicht größer sein kann. Gott holt uns aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft Ägyptens und führt uns in die Freiheit. Das Passafest war ein neuer Abschnitt, eine neue Ära, denn von da an sollte das Volk Israel das Jahr mit dem Passafest beginnen. Stellt euch vor, das wäre jetzt im August und Gott sagt, feiert heute Passa und dann beginnt jedes Jahr heute mit dem Passafest. So eine Bedeutung hat es für das Volk Israel gehabt. Und das steht auch in 1. Mose, entschuldigt, ich bringe das immer durcheinander, in 2. Mose 12, er sagt, ihr sollt es nie vergessen. Und damit möchte ich die Predigt enden und wir kommen ja gleich auch zum Abendmahl, indem wir diese Symbolik ja als Christen, als Gemeinde feiern. Wir sollen es nie vergessen, was es Gott gekostet hat, uns aus Ägypten herauszuführen, dass Jesus in die Welt gekommen ist und für uns gestorben, sein Blut vergossen hat, damit wir als freie Menschen leben können. Und ich möchte euch einladen, heute, vielleicht ist auch mal wieder Zeit, Gott dein Herz zu geben. Ich bin kein Freund von großen Bekehrungsaufrufen, aber vielleicht ist mal auch bei dir wieder Zeit zu sagen, Herr, nimm mich ganz. Es ist ein Moment, der mich gerade berührt, wo ich merke, dass ich in meiner Lebensreise an einer bestimmten Station stehe mit leeren Händen. Herr, nimm mich. Nimm die leeren Hände und fülle sie neu. Du bist der Einzige, der mich führen kann auf meiner Reise. Herr, hier bin ich. Aber geh du mit mir, mit dem Bewusstsein, Jesus ist da und niemand kann mich oder dich antasten, weil der lebendige Gott da ist in unserem Leben. Amen.